Diese war der Mord an den Husaren. Bei ihrem Verhöre kam es niemanden darauf an, die Wahrheit zu wissen. Seidels Revolver schnellt empor und erpresst die schamlosesten Lügen, die man zur Hetze brauchte. Jedes Revolverknacken erpresst ein Ja, und alles wird feinsäuberlich zu Papier gebracht, vom Kommandanten Herrn Seidel eigenhändig in der Druckerei bestellt und in der Nacht als Flugblatt herausgebracht, als Hetzblatt unter die entsetzte Münchner Arbeiterschaft geworfen. So wird der Brand gestiftet, der Mord an den Thule-Leuten vorbereitet. Ohne Zweifel baut sich der Mord im Gymnasium auf dieser Hetze auf. Nach der Ermordung der Husaren kommt ein Zivilist zu Seidel und fragt: Habt ihr Unterlagen, dass die erschossenen Noske-Hunde und Liebknecht-Mörder waren? Da erst lässt Herr Seidel die Leichen nach Papieren untersuchen, die diese Beweise erbringen sollen. Aber man findet keine solchen Beweise. Welche abgrundtiefe Fülle von heuchlerischem Lügentum. Und diese Leute haben nachher die schamlose Frechheit, in gemeiner Lüge die eigenen Leute zu beschmutzen. Unsere Leute waren so roh und so gemein, dass wir uns vor ihnen nicht retten konnten. Die haben gemordet. Wir hätten es verhütet. Der Staatsanwalt ging dann auf die einzelnen Angeklagten ein. Um jemanden anzuklagen, habe er drei Bedingungen gefordert. Erstens, dass er als Rotgardist oder sonst wie womöglich mit der Waffe im Gymnasium war. Zweitens, dass er zur Mordzeit dort war. Und drittens, dass er zum Geiselmord in irgendeiner direkten oder indirekten Beziehung stand. Die Verteidigung könne nicht behaupten, dass er Leute auf die Anklagebank geschleppt habe, denen nichts nachgewiesen werden könne als ein unvorsichtiges Wort. Hier stehen nur die Tat selbst zur Aburteilung. Die Angeklagten, die er hier habe, seien schuldig. Er stellte seine Anträge. Das Gericht verurteilte am 15. Verhandlungstage 6 der Angeklagten zum Tode, die übrigen zu langen Zuchthausstrafen. Da das Gesamtministerium das Urteil bestätigte, wurden die Todesurteile im Hofe des Gefängnisses zu Stadelheim durch Erschießen vollzogen. Wenn jetzt, nach 14 Jahren, offen über die Mörder gesprochen werden kann, so ist dabei zu berücksichtigen, die wahren Mörder waren jene drei Juden, die die Macht in den Händen hielten und in den Händen behalten wollten. Ihrem Gehirn entsprang der teuflische Plan, die Gegner zu vernichten. Die Ausführenden, die Mörder, waren verführte Opfer. Das wäre der Weg gewesen, auf dem die Rechtsanwälte Sauter und Liebknecht die Köpfe der Mörder hätten retten können. Aber der Weg war nicht gangbar, er hätte die herrschenden Parteien bloßgestellt. So versuchte man, eine Schuld der Thule-Gesellschaft zu konstruieren. Um das klar zu erkennen, muss man die Hetze berücksichtigen, die nach der Einnahme Münchens gegen den Gründer der Thule-Gesellschaft, Sebottendorf, einsetzte. An dieser Hetze waren wieder nur Juden beteiligt. Sie hatten das Material geliefert, das Liebknecht und Sauter im Geiselmordprozess benutzten. Der Beobachter brachte zum Geiselmordprozess in Nummer 45 vom 17. September 1919 folgenden Bericht. Die Drahtzieher. Lange Abhandlungen wurden in anderen Zeitungen darüber geschrieben. Wir allein haben bis heute geschwiegen, wie wohl niemand sonst, denn für uns stand alles auf dem Spiel. Für uns entschied sich die Frage, ob wir rücksichtslose Wahrheitskämpfer oder gewissenlose Hetzer waren. Immer wieder hatten wir auf den Zusammenhang zwischen Juda und Bolschewismus hingewiesen. Immer wieder waren wir der verhängnisvollen Legende entgegengetreten, die Macher der Münchner und aller anderen Räterepubliken seien nur zufällig Juden gewesen. Juden, die aus reinem Idealismus für die Menschenverbrüderung kämpfen und nur mit Schmerz ihren Weg über Leichen nahmen. Man verlachte uns als Toren oder schob uns selbstsüchtige Beweggründe für unsere Aufklärung unter. Russland ersoff im Blut. Die deutschen Arbeiter glaubten es nicht. Ungarn verwandelte sich in einen rauchenden Trümmerhaufen. Die deutschen Arbeiter wollten es nicht sehen. Willkür und Mord rasten durch München. Man hielt sich noch immer krampfhaft die Augen zu. Aber drohender und immer dringlicher erhob sich die Frage: Wer sind die Schuldigen an Tod und Unglück vieler Tausender? Doch endlich kam der ängstlich erwartete Geiselmordprozess. Er entrollte ein erschütterndes Bild abgrundtiefer Gemeinheit und teuflischer Niedertracht. Die Welt starrt gebannt auf das entsetzliche Schauspiel und langsam, ganz langsam mit unentrinnbarer innerer Notwendigkeit schießen die Fäden in einem Punkt zusammen. Hausmann, Seidel und der vielgelästerte Egelhofer waren nur die Henkersknechte. Zwei Namen sind aber am Schluss der Beweiserhebung im grellen Höllenschein beleuchtet. Levin und Levine. Und noch ein dritter wird in ihrem Bannkreis gezogen. Toller, der glimpflich davongekommene. Sie waren die Spieler, an deren Hand die willenlosen Puppen tanzten. Sie haben zum Mord berechnende Grausamkeit gesellt. Auf ihren Befehl wurden die Mitglieder der Thule-Gesellschaft dem Tode überantwortet. Auf ihren Befehl die Opfer wie Schlachtvieh in einem feuchten Loch zusammengefercht. Sie haben die Scheußlichkeit begangen, die zum Himmel schreien wird, solange es Menschen deutschen Blutes gibt. Sie haben Heila von Westharp, die unschuldigste von allen, geschändet, sie körperlich und seelisch zugrunde gerichtet, längst vor ihrem leiblichen Tod. Mit höllischer Niedertracht haben sie ihre asiatische Wollust und Unversöhnlichkeit an ihr gebüßt. Ein wahres Glück, dass die Gemarterte starb. Ihr Leben war zerbrochen. In ewigem Siechtum hätte sie es weitergeschleppt. Und warum taten sie das? Merke es dir, deutscher Arbeiter. Nicht zur Strafe für angebliche Verfehlungen gegen den Heiligen Geist der Räterepublik. Sie wollten vernichten und entehren, was ihrem Wesen fremd, ihrer Herrschsucht das einzige wirkliche Hindernis war, das Deutsche. Wie sie in Russland alles edle Blut vergossen und in Ungarn gegen alles Nichtjüdische mit schonungsloser Härte vorgingen, so sollte, was den deutschen Namen mit Recht noch trägt, verderben und verkommen.